Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja
und Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht.
BMX Spezial.
BMX Net Special.
Ja, herzlich willkommen im Stichhaltig-Piercing-Podcast. Wir haben dich ja netterweise einfangen dürfen und werden auch noch darauf ein bisschen zurückgehen, wie eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte von Dr. Marc Bennecke und Connection mit dem Naked Steel ist. Aber möchtest du dich als allererstes erstmal vorstellen?
Ich bin Kriminalbiologe und regelmäßig auf der BMX-Net, der Konferenz, auf der wir gerade sind, wo ihr mich eingefangen habt, einer, der auch für die Kollegen und Kolleginnen aus den USA sehr erstaunlichen Konferenzen, wo eigentlich alles immer drunter und drüber geht. Wir sitzen gerade in einem Flur, hätte man nicht planen können. Andererseits ist das aber auch wieder gut, weil dann, jetzt passiert es wenigstens. Und so ist das hier, man trifft ja alle möglichen Leute, die ich nur als irgendwelche Legenden aus den 90ern kannte und in irgendwelchen Büchern und Heften und Untergrundpublikationen gesehen habe. Das ist das, wo wir hier gerade sind und wo ich gerade mit euch hier bin.
Das ist auch unser Running Gag für alle Interviews, die wir bis jetzt gemacht haben, dass wir an lustigen Orten uns befinden. Ich habe ja eben schon erzählt, normalerweise drehen wir in unserem Wohnzimmer. Ne? Da muss man sich
drehen.
Drehen, sagt man nicht drehen?
Ich glaube, aufnehmen.
Ne? Ja. Mit dem Tonband.
Genau.
Kassettenrekorder.
Dreht man nicht auf TikTok drehen, keine Ahnung. Was ist genau deine Ausbildung?
Ich bin Biologe, also ich habe Biologie studiert und da hat man so mehrere Fächer damals gehabt. Heute ist das ungefähr gleichwertig mit dem Master. Wurde in den USA auch anerkannt, also in den USA bin ich PhD, Bachelor of Science und Master of Science sogar deswegen. Und in Deutschland ist das damals, sollte als Berufsausbildung wirken, deswegen hat man das als Diplom halt eingeführt für Biologen und Biologinnen, und weil es gab ursprünglich nur einen Doktortitel, es gab keinen berufsausbildenden Abschluss. Und dann habe ich viel mit Kriminalistik und Kriminalbiologie und sowas gemacht. Tausende von Ausbildungen. Im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, die BMX, das gehört wirklich auch wirklich fest dazu. Also so genauso wie die Tagung der American Academy of Forensic Sciences oder irgendwelche. Ich habe auch mal beim FBI gearbeitet, auch auf einer Bodyfarm und so, solche Sachen, aber Prost. Und also das ist eine dauernde Ausbildung. Oder heute Morgen habe ich hier mit, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber hinter uns sitzt unsere Leichenärztin Helen, mit der habe ich auch auf dem Hinweg die ganze Zeit gequatscht und sie hat dann wiederum gesagt, zum Beispiel, sie fand das interessant, wir haben gestern bei, ich weiß nicht, nennt ihr die Subdermals oder so, diese Skin Anchors.
Dermal Anchors.
Genau. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich so im Nebensatz aufgeschnappt, einer hat gesagt, der Redner hat gesagt, hier auf der Convention läuft einer rum, die kann die rein und rausnehmen, obwohl die ja normalerweise nur ein paar Jahre halten. Und sie kann die schon seit Jahren rein und rausnehmen. Und ich so, wie soll das gehen? Und als Ärztin, für sie die oberflächlichen Sachen natürlich jetzt nicht so aufregend sind, meinte, das wäre ganz normal, wenn sich da eine Tasche bildet. Und so geht das halt hier die ganze Zeit, im ganzen Leben hin und her. Oder die Ines erkennt irgendwas zu Farben, was ich überhaupt nicht erkennen würde, wie sich Farben verändern oder welche Farben das sind. Also ich würde Ausbildung wirklich sehr, sehr weit fassen. Wir gucken immer rum zusammen und lernen von allen und mit allen zusammen was.
Spannend, dass du gerade das mit diesem Dermal Anchor und Skin Diver gesagt hast. Da gab es ja auch eine Entwicklung und dieses alte Modell war ja noch das Skin Diver gewesen, was unten einfach nur eine runde Platte hat, die so ein bisschen dreieckig ist. Und ich habe Enrico heute Morgen gefragt, ob er eine an den Kopf gekriegt hat, weil du siehst ja, da ist ein bisschen geschwollen. Als es um das Thema ging, wohl gestern Abend nach den Klassen, wollte Enrico zeigen, dass seine eben nicht rausgehen.
Skin Diver.
Ja, und dabei hat er wohl in der Präsentation so doll an seinem Skin Diver gezogen, dass da jetzt irgendwie so ein roter Kreis drum ist. Ne?
Also für die, die es nicht sehen können, es ist kein Skin Diver. Aber ich hab gerade ja die sehr schöne Präsentation gehört vom Kollegen, der über so Extreme Body Modifications spricht und konnte hier direkt das Trepanationshandbuch erwerben. Also das könnten wir als nächstes Jahr dann mal machen.
Oh vielleicht. Ja, das sieht schon vom Cover her so aus,
als ob wir das unbedingt mal machen sollten. Auf dem Cover sieht man einen Mann mit grauen Haaren, der aber irgendwie scheinbar ein Loch im Kopf hat.
Ja.
Und der hat so eine Art riesige blau glänzende Bohrmaschine mit ganz langem Hals in der Hand und scheint da gerade jemand anderen im Kopf zu bohren.
Yep. Das können wir uns für nächstes Jahr vielleicht aufsparen.
Super, dann haben wir schon einen weiteren Plan. Woher kennt ihr beide euch?
Das ist, das darf ich. Okay, wunderbar. Also meine erste Begegnung war, wo du bei uns im Studio gestanden hast und wegen eines Septumrings in einer besonderen Farbe angefragt hast. Ich glaube, du warst vorher aber schon mal bei uns, hatte ich zumindest das Gefühl, weil du den Dirk ja noch von früher kennst, ne?
Ich kenne Naked Steel sozusagen und den euren Vorläufer Dirk seit dem ersten Tag, weil der ursprünglich im Hinterzimmer des benachbarten Tätowierstudios war euer Studio, was kein Studio war.
Ja.
Und was da total aufgefallen ist, vorne war das richtig Rock'n'Roll-Tattoo, so Berlin. Das ist in so einem gentrifizierten Bezirk, der wo aber noch damals alles voll gesprayt war mit also da war das noch so, wie man sich Berlin so im Kino vorstellt.
Und vor allem Friedrichshain, ne?
Ja.
Ja.
Genau, und also die Altbauten halt, die dann ursprünglich aber irgendwie leer gestanden hatten oder billiger Wohnraum waren und dann so langsam teurer wurden. Und der Dirk hat sich da reingesetzt und hat während vorne wirklich alles, also alles super heavy tätowiert und der Boss auch so ein lustiger, undurchsichtiger Typ, der da rumgegeistert ist und man überhaupt nicht wusste, was der da genau macht und so weiter und so weiter. Und dann kam man dann einfach nur durch die Tür hinten rein, wo es eigentlich zur Toilette ging auf der anderen Seite, und da war alles super pristine. Das war sauberer als im OP irgendeine Neurochirurgie. Und der hat auch so eine im guten Sinne zwanghafte Art gehabt, dann alles genauestens zu labeln, hatte auch schon Barcodes fürs Autoklavieren und so weiter. Das war total abgespaced. Was habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo auf der Welt, auch nicht in New York oder sonst wo gesehen gehabt. Und das kenne ich seit der ersten Minute, ja.
Mhm. Ja.
Das heißt, das Naked Steel wird dieses Jahr 21. Ja, das heißt,
haut hin, ja.
Seit dann.
Also ich bin, ja, ursprünglich war ich im Tätowierstudio dort war.
Ja, das Flashback war das.
Das Flashback, und da habe ich auf der Seite hat die Eva aus Polen hat den Dream of the Fisherman's Wife gemacht, so, gestochen, so ein Hokusai, wo eine, also glaubt man, wo eine, die Frau eines Fischers, der auf der See ist, und angeblich hat sie jetzt sexuelle Gedanken oder so und dann träumt sie aber, wie der Tintenfisch sexuelle Handlungen mit ihr durchführt. Ein berühmtes Hokusai Stich. Ja, das nur mal, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle, aber ich meine, ich wollte es einfach mal erzählen.
Ja, alles kann, nichts muss, ne? Vielleicht denkt sich jetzt jemand, das frage ich mich schon seit Ewigkeiten. Das Flashback-Tattoo gibt's leider nicht mehr. Nee. Die waren ja tatsächlich bis zu Corona noch unsere NachbarInnen gewesen, und dann in Corona haben sie es dann irgendwann nicht mehr gepackt und wir sind irgendwann wirklich zum Laden gekommen und dachten uns, wo sind denn die hin?
Das war von einem Tag auf den anderen war das raus.
Ja, das war aber schon oft so. Also es ist auch schon passiert, dass die Eva, meine Tätowiererin da eben, wenn ich mit ihr einen wirklichen Termin sehr lange im Voraus gemacht habe, weil ich ja sehr viel unterwegs bin, und dann mache ich das teilweise ein halbes Jahr vor, dann hat sie mir wirklich in der Nacht vorher eine SMS geschrieben: Bin in Russland, unser Van ist auseinandergefallen, wir können nicht weiterfahren. Nicht so, ja, okay, und jetzt? Und sie so, ja, nix und jetzt. Jetzt sitze ich halt auf dem Schrottvan in Russland.
Komm nach Russland.
Übrigens, eine rührende Szene war auch noch mit Dirk, also als euer Vorgänger dann noch da war. Gestern war ich, oder waren wir alle, die hier im Flur sitzen, meine Gang, waren wir bei einer Vorführung von Nefarious, der Tochter des Gründers vom BMI.
Ja, ich habe auch drin gesessen.
Und das war wirklich total crazy. Und ich weiß noch, an dem Tag, als er gestorben ist, ihr Vater, der sich getötet hat, also für die mehr mit Tattoos sich auskennen und interessieren, das war derjenige, der so die Body Modifications im Internet und auch sonst sehr groß gemacht hat. Ihr Vater. Und da haben wir ein Posting gemacht. Das weiß ich noch. Das ist auch noch zu finden. Das könnt ihr noch googeln. Da stehen Dirk und ich wirklich extrem bedröppelt. Also jetzt, wo ich das auch sage, es rief uns richtig anders. Stehen wir da in Berlin und gucken ganz bedröppelt in die Kamera und haben dann so eine Mini-Ideology, so eine kurze, also jeder hat so Erinnerungen, ne, an seine ersten Extreme-Body-Modifications und so weiter, haben wir da gemacht. Also das ist auch noch eine Verbindung.
Ja. Ja, ich bin ja Teil vom Naked Steel geworden, ein Jahr nachdem Dirk aus dem Flashback genau nebenan in die Location reingezogen ist, wo wir auch heute noch in Berlin sind. Und das war 2010. Und ich weiß gar nicht, kurz darauf müsstest du auch da gewesen sein und hast nach einem schönen, welche Farbe war es?
Es könnte sein, dass das sogar dieses schillernd Regenbogenfarbige war.
Ja.
Ich habe einen pinken.
Pink, ja genau. Aber im Licht hat der so ganz leicht.
Ja. Also dazu muss man sagen, also ich komme ja aus der Zeit, wie gesagt, für die, die sich jetzt eher für Tattoos interessieren, die finden das jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber...
Es ist ein Piercing-Podcast. Ach,
Piercing-Podcast.
Also
falls ihr trotzdem...
Es geht um Piercing.
Gut, okay. Also ich war ich war in New York dabei, als diese ganzen Sachen passiert sind. Also als Alan Faulkner menschliche Mobiles gemacht haben. Eine meiner wirklich guten Freundinnen ist diejenige, die als Dritte sich eine Zungenspaltung gemacht hat, nachdem Lizardman das überhaupt gemacht hat. Das war auch schon 1997, 98, also ganz am Anfang, als überhaupt, da ist überhaupt die erste Zungenspaltung überhaupt gemacht worden. Da war ich hinterher dabei, wie das geschwollen war und wie das noch rumgefrickelt war. Macht man das mit einem Laser? Schneidet man das? Näht man das? Soll man das lieber bleiben lassen?
Brennt man das?
Und vor allen Dingen, wie schnell wächst das wieder zu? Ist dann aufgefallen, musste man es nachschneiden lassen und so weiter. Und deswegen habe ich natürlich alle möglichen Body Modifications dann auch ausprobiert. Also ich habe mir hier die unsere Leichenärztin Helen, die hier hinten sitzt, hat mir zum Beispiel kürzlich erst die Magneten rausgenommen, weil das war Steves Idee, glaube ich, ne, da mit den Magneten. Und alles Mögliche und irgendwie ein PA. Also ich habe in St. Mark's Place gewohnt, das ist wirklich jetzt ohne Quatsch der Ort mit der höchsten Piercing- und Tattoo-Studio-Dichte auf dem Planeten Erde. Da habe ich im Keller gewohnt, da hatte ich so eine Kellerwohnung und da bin ich einfach rübergegangen und dann hat sie alles machen lassen. Von Beratung auch kein Weg. Wir haben gestern noch mega gelacht zum Thema so, ja, man muss, jede Haut ist anders, jeder Mensch ist anders. Also als ich mein PA bekommen habe, bin ich einfach die Treppe hochgegangen aus dieser Kellerwohnung, bin ich über die Straße zu Andromeda gegangen, Treppe hoch und dann haben die nur gesagt, okay, fass die Theke nicht an. Das war das Einzige, was der Piercer zu mir gesagt hat. Und dann keine Beratung, nichts, absolut gar nichts. Also, als ich rauskam, habe ich nur gesagt, blutet das? Hat er gesagt, nee.
Oh,
aha. Nee. Und nachts saß dann natürlich.
Und hat's geblutet?
Nachts hat's dann ein bisschen geblutet, wie Andrea Fennhaus aus Ruhrgebiet als gestern sehr schön gesagt hat. Top.
Deep Metal Piercing.
Deep Metal Piercing, ja. Also sie hat das sehr schön in ihrem Vortrag gestern vorgemacht und so war das dann auch. Und natürlich, und da gab es auch keine Notfallnummer oder so, ne? Das war dann halt so, ja, okay, but deal with it, ne? Es war dann halt so.
Dann sitzt du da mit deinem blutenden Lörres und der Kollege hat gesagt, du, das blutet nicht und du denkst, ach du Schande.
Aber es war so wenig, es war dieses Bob. Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, so schlimm wird es schon nicht sein. Obwohl Andrea gestern auch zur Überraschung von uns gesagt hat, auf die Frage aus dem Publikum, wie gefährlich denn solche Blutungen sind, wenn Schwellkörper durchstochen werden im Penis, hat sie so ganz in ihrer ganz sachlichen, ruhigen, overfactual Art, hat sie gesagt, ja gut, also wenn man Blutverdünner nimmt und so weiter, da könnte man schon dran verbluten und dann einfach weitergeredet über irgendwas anderes. Aber jetzt mal was anderes.
Naja, wichtigsten Fakt hat sie ja geteilt. Ne? Ja.
Also, wir glauben, dass das nicht stimmt. Also die Doktoren hier auf dem Flur, sie schüttelt doch schon den Kopf, wir glauben, das stimmt nicht. Was denkst du, wie das endet? Höchstwahrscheinlich in Wirklichkeit, wenn der Schwellkörper durchstochen ist.
Tut einfach nur weh, vielleicht mehr so funktionell, aber man verblutet auf keinen Fall.
Tut nur weh.
Ja. Du hast ja noch das ein oder andere Piercing und anscheinend ja auch die eine oder andere Mod. Willst du erzählen, wie das angefangen hat? Ja. Wann du gemerkt hast, ich brauche das für mich, obwohl ich in einem Berufszweig ja eigentlich bin, mit dem, der sich nicht unmittelbar connectet.
Ich habe das sofort gemacht. Also ich bin so dieser typisch merkwürdig impulsive Mensch, der dann das einfach macht so. Also das seid ihr entweder selber oder habt ihr als Kunden und Kundin ja wahrscheinlich auch, dass man sagt, so, komm, ich mach das jetzt, ist doch jetzt egal. Mhm. Also so war das mit dem PA, so war das mit allem, auch mit dem Nipple-Piercing und allem Möglichen. Dann haben wir die RFID-Chips, da habe ich angefangen mit den großen zunächst mal. Das hat der Dirk gemacht.
Ja.
Hat der Dirk gemacht.
Ich hätte auch gedacht, dass die Magneten der Dirk gesetzt
hat. Nee, hat er nicht gemacht. Nee,
ah,
nee.
Okay.
Die wurden damals noch eingespritzt, das habe ich dann auch selber gemacht. Ich habe dann selber auch dieselben Spritzen besorgt, habe dann auch den ganzen Kurs zum Beispiel. Heute wäre das Biohacking, damals war es einfach der Kriminalbiologie-Kurs. Da habe ich gesagt, so Leute, guckt euch das mal an. Und dann haben wir uns bei Tasso alle angemeldet, dann durfte sich jeder ein Tier aussuchen.
Und, bist du noch registriert?
Nee, die rechnen tatsächlich aus, wie alt die Tiere werden können. Also du kriegst nur so lang Post von denen, wie alt wie dein Tier werden kann.
Oh, deswegen kriege ich keine Post mehr.
Eure Tiere sind gestorben. Also eure Tieridentität. Und
Schwierigkeiten hatten sie. Eine wollte unbedingt eine Spinne sein. Dann haben wir gesagt, wie soll denn der RFID-Chip sein? Der könnte ja dran geklebt sein. Und ich dachte, ja, das stimmt. Könnte man dran kleben.
Ja. Was bist du registriert gewesen?
Ich habe es vergessen. Wahrscheinlich irgendwie Krähe oder sowas habe ich genommen oder irgend sowas.
Wir haben ja im Naked Steel das Spiel gehabt, dass wir uns alle in einen Chip gesetzt haben. 4 Stück, um die Bremer Stadtmusikanten nachzuspielen. Das heißt, wir haben einen Hahn, einen Esel, einen Hund und eine Katze.
Was bist du?
Ich bin der Hund und heiße Pack an. Ich bin rein Rasser Dorfköter.
Wie Pack an.
Also
nicht so französisch oder
nein,
so.
Nein, nein. Ich wusste auch nicht, dass das der Name des Hundes aus den Bremer Stadtmusikanten ist, aber ich habe mich dran gehalten. Und
du bist auch Pack an.
Ich bin auf alle Fälle. Das schreibt mich schon gut, ja.
Und ich mache auch gerne, wollte ich noch schnell sagen, was die RFID-Chips angeht. Also ich habe dann einen rausgenommen, weil ich habe dann den Vortrag vor 3 Jahren hier gehört, wo derjenige, der die ganzen Implants eigentlich am Ende der 90er angefangen hat zu machen, saß dann wirklich vorne. Nee, es war in Essen, das war noch nicht in Berlin.
Und es war aber nicht Steve.
Doch.
Es war Sampa von
ihm. Das war der Sampa.
Ja,
genau. Du hast recht, Entschuldigung, nehme ich zurück. Stimmt, ja. Das war der Sampa. Ja, du hast recht. Und seine Frau, und die saßen vorne und wir dachten am Anfang, was reden die denn? Und die halt immer so, ja, ich muss mich massieren, Tag und Nacht, ich bin mich nur noch am Massieren. Und wir so, oh mein Gott, ey, hoffentlich ist das nicht irgendwas Substanzmäßiges. Mhm. Was jetzt. Und dann stellte sich aber raus, tatsächlich, das war, dem hat das auf die Faszien gedrückt. Ich war dann auch bei den Körperwelten, da bin ich öfter in Guben, wo die Leichen auch machen. Und die hatten, kurz zuvor hatten die das erste Mal einen Faszienatlas gemacht. Weil ich dachte immer so, das wäre sowas aus der Physiotherapie oder so. Weißt du, wo so die Hälfte ist, auch muss man dran glauben, und die Hälfte funktioniert auch wirklich. Und das ist aber tatsächlich so. Also der hat eigentlich, ohne das zu wissen, hat er diesen Druck auf die Muskeln beziehungsweise auf die Einbettung in die Faszien dann beschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ach verrückt, ich habe das nämlich spiegelverkehrt gehabt. Ich habe immer auf der anderen Seite habe ich das gespürt. Und mir hatte mein Ohrenarzt auch schon mal gesagt, also sie sind ein bisschen anders als die anderen Kinder. Sie hören auch manche Töne, die haben so Schallleitung, Knochenleitung und so weiter. Ja. Sie hören die auch auf der anderen Seite. Und ich so, okay, keine Einzelheiten, okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Dann haben wir das rausgenommen, dann hat es auch tatsächlich aufgehört, aber dann kam ein so ein Hersteller und da bin ich auch wieder so, ja, okay, dann mache ich das. Und der hat dann ganz kleine RFID-Chips, die man jetzt gut programmieren kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel, also bei mir wird man gerickrollt, also wenn man den ausliest, dann wird man gerickrollt, also dann kommt never gonna get you up, never gonna let you down. Mhm. Mehr habe ich da gar nicht drauf gemacht. Und der wandert wie verrückt. Der ist komplett, was? Also der, ich weiß nicht, wie viel ist das? Also 20 Zentimeter.
Ja. Das sind die typischen Mann.
Also 5 bis 8 Zentimeter.
Und das ist mein 3.
Und das ist wirklich gewandert und hat sich dann so embedded an der Stelle, wo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die alten Leute Schnupftabak geschnupft haben. Also wenn ihr eure Hand so fächert, dann bildet sich so eine Delle.
Die Daumenwurzel.
An der Daumenwurzel. Mhm. Und da ist der liegen geblieben und ich dachte schon, meine Fresse, ey, hoffentlich wandert der jetzt nicht weiter. Ich meine, wird nichts Schlimmes passieren, aber es war schon, ist schon blöd, wenn man dann nicht mehr weiß, wo das ist.
Na, wenn er den Oberarm verlässt, solltest du langsam dir Gedanken
machen. Ja, ne? Und der ist halt wirklich klein und das war auch nochmal interessant und ich weiß nicht, gar nicht, ob sich das durchgesetzt hat. Also die meisten Piercer, die ich kenne, arbeiten mit der Firma. Arbeitet ihr mit denen zusammen? Die sind so relativ kleine.
Wer ist das?
Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie die heißen. Aber auffällig ist, dass der so klein ist.
Das könnte ein Robert sein?
Nee, das ist eine richtige Firma. Die wollen, das ist so eine deutsche Firma, die das richtig so...
Nee, sag mir nicht.
Genau, nee, hat keine Szeneanbindung, nichts. Und da habe ich dann draus gelernt, würde ich lieber nicht empfehlen, weil wenn die Leute das dann irgendwie aus Scheiß irgendwo einpflanzen und dann ist es an einer blöden Stelle...
Naja, oder wenn das Ding wirklich mal raus muss und du es kaum lokalisieren kannst, weil es zu klein ist, da finde ich auch bedenklich.
Die Probleme bei Sampa kamen ja durch Scarification und durch Implantate, die er sich dann hat entfernen lassen, ne?
Er hat gesagt, es wären aber auch die Implantate, die drin sind. Hat er auch gesagt. Also mit dem Massieren hat er angefangen nach den Entfernungen. Aber also meine Meinung war, dass das durch die drin geblieben oder die noch drin sein sind. Deswegen hat seine Frau auch ganz traurig gesagt, aber mir gefallen die so gut, meine, also ihre eigenen Implantate.
Ja, also Anitas Implantate.
Anitas Implantate.
Wunderschön. Ja.
Und aber die sollten jetzt irgendwie auch raus, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie es mittlerweile gemacht haben, aber ich glaube tatsächlich, das ist dieses, dass das in der falschen Gewebeschicht sitzt und auf die Muskeln drückt. Ich glaube schon, dass er da also er hat es nicht richtig formuliert. Weil
aber
das
es war ein spannender Roundtable, der ja kein Roundtable war, weil er ja solo gesprochen hat. Wir haben ja noch nebeneinander gestanden und haben kurz die Köpfe zusammengesteckt und waren total geflasht von dem Informationsfluss und haben uns noch gewundert, wie es eigentlich kommt, dass man vor einer Gruppe von Botmordern, und ich glaube, da waren wenig Tätowierende mit im Raum, weil ich glaube, die connecten sich nicht so mit Sampa, wie man da sitzen kann und dann wirklich sagt, alles, was ihr macht, macht richtig, richtig Probleme. Und das von der Person, die eigentlich Pionier ist. Person Legende, und Legende ist.
Also, ja, genau. Also auch grafisch, ne, durch die Fotos, die jeder gesehen hat.
Die Bühnenshows von damals, ne? Also ja.
Und er hat ja auch gesagt, jetzt wo er diese ganzen Leiden hat, er würde es nicht wieder machen.
Mhm. Aber das ist, ich meine, dasselbe ist das mit den ganzen Dermal Anchors und so weiter. Ich meine, das Erste, was der Kollege gestern gesagt hat, hat er gesagt, okay, wer hat seine Dermal Anchors 2 Jahre drin, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre und so. Und dann so seht ihr, also derjenige, der super bekannt in den USA, nicht in Deutschland dafür ist, sagt halt selber, okay, das ist wirklich nur was für 2-3 Jahre, muss man ganz realistisch sein.
Sollte man auch so vermarkten, auf alle Fälle, ja.
Wir machen in der Beratung auch immer, dass wir sagen, sagen, non-permanente Piercing. Rechne mit 3 bis 5 Jahren, aber es kann sein, dass sie nach 2 Wochen rausfällt. Ne? Für die HörerInnen, die nicht wissen, was das ist, im Endeffekt ist ein Dermal Anchor ein Single-Point-Piercing. Die anderen Piercings sind ja eigentlich alle Double-Point-Piercings, weil sie durchgehen. Es wird mit einem Biopsie-Punch oder ähnlichem, manche machen es auch mit einer Nadel, wird eine Hauttasche geprägt und da wird ein Schmuckstück so eingeklickt. Die haben meistens so einen Fuß und diese Narben oder die Wunde, die bildet die Narbentasche und bildet sich um diesen Fuß drumherum. Und dir ist ja auch schon mal einer rausgefallen, du hast ihn wieder reingeklickt und es hat funktioniert, aber es ist wirklich, wirklich die Seltenheit, dass, wie lange hast du deine jetzt? Seit 20 Jahren oder
nein,
so?
Nein, 17.
So alt ist er dann gar nicht.
Er sagt mir aber, seitdem wir zusammen sind, sagt er mir, er hat die seit 17 Jahren.
Ja, das könnte sein.
Keine Ahnung. Genau, seitdem wir uns kennen, steht die Zeit.
Ja, vielleicht habe ich so 2005 gekriegt. Ja, könnte schon länger sein. Ja, also ich habe es schon lange.
Und was übrigens bei euch im Laden auch noch eine interessante Geschichte war, als euer Vorgänger noch da war, damals war es ja unheimlich, was dieses Impulsive angeht, war es ja etwas, wo Leute sich nicht viele Gedanken gemacht haben, besonders jetzt in Großstädten eben auch die Ohrlöcher aufweiten.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann habe ich noch erlebt, wie ganz am Ende, bevor es dann übergeben wurde an euch, wie dann das anfing mit dem Zunähen auch wieder. Und das ist ja eigentlich auch eine Body Modification. Wir haben zum Beispiel hier auf der Konferenz jetzt gesehen, das fand ich auch wirklich spannend und auch besonders, weil ich die Reaktion von unserer Ärztin gesehen habe. Sie benutzt die Nähte gar nicht, die Piercer benutzen oder die Botmod-Leute. Und es war oder zumindest nicht regelmäßig. Und das war total spannend, auch hier wieder dieses Ineinanderfließen zu sehen. Also es ist eigentlich dieselbe Technik, es ist eigentlich dasselbe Thema im Großen und Ganzen, aber trotzdem im Einzelnen ist es doch wieder eine andere Technik, also eine andere Nahttechnik oder eine ganz andere Herangehensweise, weil eben die Erfahrung völlig unterschiedlich ist. Also ist mir schon oft aufgefallen. Zum Beispiel, wo ich auch so ein schönes Ineinanderfließen mal gesehen habe, war, wir saßen mal im Bundestag und dann habe ich ganz kurzfristig von der Leiterin einer der deutschen Piercing-Organisationen hat die gesagt, es kann keiner hinkommen, Marc, du musst jetzt nach Berlin fahren, wir brauchen jemanden, der im Bundestag darüber redet. Da ging es um so Regulierungen, da ging es darum, ob das möglicherweise jetzt verboten wird oder ein Berufsrecht geht oder so. Und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, ne, bloß nicht. Und dann, das war auch sehr, sehr ernst und wirklich gut vorbereitet und wir dachten schon, oh, das sind 2 schlechte Sachen. Also ernst und gut vorbereitet heißt, du hast nichts zu sagen.
Ne? Die haben richtig Bock, das zu verbieten.
Ja, und da hat zum Beispiel, ich glaube, das weiß kaum jemand, außer der Caro, die mit mir im Vorstand von ProTattoo ist, aber ich glaube, sonst weiß das überhaupt niemand, wer uns an dem Tag allen den Arsch gerettet hat, berufsrechtlich und auch von irgendwelchen schwachsinnigen Verboten her, waren die plastischen Chirurgen, weil die saßen da, die hatten vorher mit den Parteien Hintergrundgespräche geführt, das hat man auch gesehen, also das war sozusagen einstudiert, was die da sagen, das hat man deutlich gemerkt. Und die haben gesagt, ach, aber gucken Sie, letztlich sind das doch alles kosmetische Eingriffe und das gibt's gar nicht. Dann habe ich so zu denen rüber geguckt. Ich dachte so, jetzt ist es ja total verrückt. Retten uns jetzt gerade die plastischen Chirurgen, die gesamte Piercing-Industrie, die legale.
Das ist ja verrückt.
Das ist total verrückt gewesen. Und die haben sich nie wieder gemeldet. Ich bin dann zu denen gegangen. Jetzt kriege ich schon wieder so einen Schauer. Ich bin dann zu denen rübergegangen und habe ich gesagt, ja, guten Tag. Ich wollte nur sagen, ich bin hier, durch Zufall bin ich der Vertreter der deutschen Piercer und Piercerinnen.
Seit gestern
Abend, ja genau. Und die so, ja, das war denen völlig egal. Die hatten uns überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die haben uns durch reinen Zufall gerettet, weil die eben schon im Vorgespräch denen gesagt haben, ach, das ist alles nicht so wild.
Ach krass, das ist ja wirklich verrückt.
Das hat man ja auch mit dem Lasern zum Beispiel in der Vergangenheit gehabt. Ne? Die Lasergeschichten, hast ja irgendwie so eine Schulung gemacht, war auch mega schlecht reguliert gewesen. Und das dürfen ja mittlerweile auch nur noch Mediziner machen. Und dann gab es ja noch so ein Übergangsding, wo ja Leute, die ihr Business wirklich darauf ausgerichtet haben, das seit Jahrzehnten, also jetzt nicht seit 5 Jahrzehnten oder so, ne, aber schon lange machen. Und dann haben die das durchgeboxt, dass das nur Medizinerinnen machen dürfen. Und jetzt stehen die Leute aber da und sagen, ey, ich habe da gar keine Zeit für.
Genau. Ne? Welcher Hautarzt oder welche Hautärztin möchte denn gerne täglich 8 Stunden Tattoos weglasern? So eine Scheiße.
Dafür hast du es nicht studiert.
Nein, das ist super langweilig. Langweilig geht's gar nicht mehr, weil die neuen Geräte messen ja sogar selber, welche Farbe das ist. Du musst ja nur nicht mal mehr irgendwas einstellen an den Geräten. Das heißt, du bewegst nur deine Hand mit diesem Gerät. Das ist ja total.
Ja, der größte Anspruch, den du da hast, ist die Einrichtung des Raums.
Ja, die Einrichtung des Raums und hinterher vielleicht die Blasen, die entstehen, zu versorgen und so weiter. Aber das könnt ihr wahrscheinlich 1000-mal besser als ein durchschnittlicher Dermatologe, Dermatologin, die natürlich mit so großflächigen irgendwelchen seltsamen, komischen Blasen auch irgendwie überhaupt nichts zu tun. Und da war ich auch live dabei. Das habe ich live miterlebt. Wir haben gekämpft wie die Bekloppten, auch von Pro Tattoo, also die Caro und ich, weil wir...
Caro ist das?
Caro Stutzmann.
Vom Kaffeeklatsch, die Gute.
Ja, weil wir nämlich gesagt haben, wir fanden persönlich eher noch ein soziales Problem dabei, weil ihr könnt natürlich auch noch viele andere Dienstleistungen anbieten, die auch extrem hochwertig sind. Ihr seid jetzt nicht auf Tattoo-Entfernung oder sowas angewiesen, sondern wir haben eher gesagt, das sind die ganzen Leute, die nicht so gut Deutsch können, die gerade erst ins Land kommen, die aber so ein Gerät sehr gut bedienen können, die auch vielleicht sogar eine kosmetologische Ausbildung haben. Meine Frau ist zum Beispiel staatlich geprüfte Kosmetikerin und so weiter. Und den Leuten nimmst du den Job weg. Das ist das Problem. Das sind Menschen, die eben nicht wie wir drei, die wir hier sitzen, jederzeit eine super hochwertige Dienstleistung mit Beratung und allem drum und dran anbieten können und auch Know-how haben. Ihr kennt euch mit den Materialien super aus, ihr kennt euch mit den ganzen Stichtechniken aus, ihr könnt euch mit dem Nähen aus. Ihr könnt notfalls auch eine Versorgung machen, wenn irgendwas schiefgegangen ist und so weiter. Aber was ist mit den Leuten, die man nie sieht? Das sind so unsichtbare Menschen.
Vor allen Dingen so eine kleine Sparte bedienen, so, wo die nicht rechts und links noch eine andere Dienstleistung mit im Repertoire haben.
Und die sich nicht wehren können. Die können eventuell gar nicht genug Deutsch sprechen, die können die Anträge nicht schreiben, die haben keinen, der denen hilft, weil die sowieso nichts verdienen. Die sind ja sozusagen auf Selbstausbeutungsmindestlohn, wenn du so willst, weil die selbstständig alle sind. Und das hat uns mörderisch aufgeregt. Und da war aber dann zum Beispiel nichts zu machen. Und das kam so, weil einer der Ärzte, die auch eigentlich sehr, sehr, also der hat gerne mit uns was gemacht. Also wir haben auch zusammen Veranstaltungen gemacht. Und der hat das dann über die Strahlenschutzkommission durchgesetzt. Auch nur so, eigentlich aus demselben Grund wie die plastischen Chirurgen. Und zwar hat der gesagt, nee, das müssen wir jetzt rausnehmen, weil die haben keine Strahlenschutzausbildung, diese, nennen wir es mal Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Und das, was die Piercing-Industrie gerettet hat, nämlich, ach komm, ist nicht so wichtig, hat in dem Fall dazu geführt, dass keiner hingeguckt hat. Dann haben die in der Strahlenschutzkommission gesagt, ja stimmt, eigentlich, wahrscheinlich hat das nur eine Minute gedauert. Dann haben die gesagt, ja klar, diese normalen Leute da, lassen die das lieber mal nicht machen. Und dann ist das Gegenteil passiert. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, dann verbieten wir das jetzt, boff. Deswegen muss man mörderisch aufpassen, was die Verbote und Regulierungen
angeht. Auf die Gefahren, dass du es schon erwähnt hattest, weißt du noch, in welchem Jahr du im Bundestag die Piercing-Branche gerettet hast?
Ja, ich ja nicht. Die plastische Chirurgin war das. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Außer eine kleine Mini-Rede gehalten. Können wir aber leicht nachgucken. Das kriegen wir raus. Ich glaube, dass einige bei uns in der Branche, so wie du ja zum Beispiel, sind ja super geordnet und super ordentlich und strukturiert. Und da frage ich mal die Caro, die ist auch so. Ja. Die weiß das auf jeden Fall.
Der Fingerzeig ging auf mich.
Ja. Ja. Natürlich, wo sonst?
Ja, wir haben auf dem Weg hierher darüber geredet und dass Beziehungen ja oft so aufgebaut sind, dass eine Person halt, keine Ahnung, den Papierkram zusammenhalten kann. Ja. Und die andere Person denkt, dass wenn man eine Rechnung auf den Tisch legt, dass der Tisch das erledigt. Ja, also wir haben schon mal den Joke gehabt, dass Enrico legt dann irgendwas Wichtiges, das liegt er dann irgendwo hin. Also nicht zwingend auf den Schreibtisch, sondern auch mal auf den Tisch im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Flur. Und dann haben wir irgendwann den Joke gehabt, dass wenn wir uns trennen würden, dass Enrico sich dann auf einmal fragt, warum der Tisch die Rechnung nicht mehr bezahlt.
Nicht nur das, bei mir ist es sogar so, sie verschwinden dann rätselhafterweise jeden Tag, ich hab zum Beispiel hier, weil wir für unsere Verhältnisse recht früh aufstehen für diese Konferenz, habe ich mir alles genauestens hingelegt, also inklusive sogar morgens Unterhose und Socken, und das ist ein winzig kleines Regal, also das Regal ist vielleicht einen Meter breit. Und morgens stehe ich auf, sind die weg.
Das hat einen halben Meter gezeigt. Genau. Genau. Meter breit.
Also sind Maßangaben in der Forensik nicht so wichtig?
Es ist einfach so, weil wir hier einen Hörpodcast haben, dachte ich mir, das spielt jetzt keine Rolle, das ist mehr so wie eine Geste.
Wir haben gerade über Verbote geredet und ich habe kurz mal Marc Benecke zusammen mit Piercings gegoogelt, weil wir einen Piercing-Podcast machen, und bin auf einen Post gestoßen, den hast du erst vor 3 Tagen gemacht, von einer Accessoire-Kette, wo du vor so einem Free-Piercing-Banner ein Foto gemacht hast und gesagt hast, ja, jetzt ist die eine Kette pleite gegangen und jetzt gibt's aber direkt schon die nächste Kette. Und ich finde sowas mega wichtig, dass vor allem auch Personen, die so im öffentlichen Raum stehen, auch darauf hinweisen. Ne? Weil wenn das jemand sagt, der Biologe ist, dann könnte das passieren, dass in den Köpfen der Menschen ein bisschen mehr passieren, als wenn wir das zum Beispiel
sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ihr kennt die Leute, denen ihr sagt, bitte jetzt nicht baden gehen. Das wäre jetzt was Größeres von euch, ein Punch, so ein Punch, was hier, da ein Knorpelpunch oder so. Bitte jetzt nicht baden gehen. Und die Erfahrung ist halt auch bei uns, weil wir ja so kleine Trash-Souvenir-Tattoos manchmal machen, wo ich so ein Herzchen zeige.
Ich hab auch eins von dir auf der Tattoo Convention in Kassel.
Im Knast?
Das war leider nicht im Knast gewesen. Das müsste in der Dokumentarhalle gewesen sein.
Ja, genau. Ja, ja.
Genau, ja, da habe ich auch eine Tätowierung von dir bekommen. Und holla die Waldfee, die ist nicht groß, ne? Aber die ist richtig dick geworden. Nee,
jetzt ist auch so, gestern, wo wir gerade davon sprechen, kann ich das auch direkt mal verkünden. Ich habe hier einen kleinen Pfeil, der sieht zittrig aus und zeigt auf eine 13. Mhm. Das ist ein Tattoo, zum Beispiel, das ist jetzt so eine vergessene Oral History. Manfred Kors kommt immer zu den Piercing-Tagungen hier. Das ist der war dabei als das erste Babel, das wurde hier auch mal ausgestellt auf einer Tagung. Mhm. Das hat er gerettet, das allererste jemals hergestellte Babel. Das ist stammt aus Deutschland, nicht aus den USA.
Genau. Vor allen Dingen mit Innengewinde. Ein Innengewinde-Stab mit zwei Kugeln.
Ja. Ja. Und der hat bei Sammy Streckenbach das eigentlich gelernt. Und ich habe ihn dann gestern gefragt, weil wir beide schon länger darüber scherzen, dass er mir mal ein Tattoo machen soll. Und stellt sich raus, dieser kleine Pfeil, den ich hier gerade in der Nähe des Mikrofons halte, ist das erste Tattoo, was er gemacht hat seit 1974.
Nein.
Und neben mir sitzt jemand, der auch hier regelmäßiger Besucher neuerdings ist, derjenige, der die ModCon-Veranstaltung früher gemacht hat, wo die Penis gespalten haben und dergleichen mehr. Sean Porter sitzt durch Zufall im Raum, weil er sich nur abkühlen wollte. Der ist durch Zufall in unsere kleine gekaperte Raum-Tattoo-Sache reingelatscht und sagt dann so, 1974, da bin ich geboren worden. Und in dem Moment ist uns gerade die Lampe aufgegangen. Das heißt, jetzt sind schon die Legenden, sind sozusagen schon in der zweiten Generation.
Ja.
Also, und das finde ich super hier auf der Konferenz, dass sich das alles so verbindet, so wie mit eurem Laden. Euer Laden ist halt auch so ein Knotenpunkt, wo sich so die Fäden durchziehen und weben und hin und her wehen. Und so war das gestern in diesem Raum auch auf einmal. Und ich saß heute Morgen in der Bahn und ich zähle so gerne mit den Fingern, ne, weil ihr wisst ja schon mit den Größen, das ist so eine Sache mit dem Mess. Und ich dachte so, 1974, so, okay, 84, 94, 2004, 2024, das ist ja unfassbar, ey. Mhm. Und der hatte eine Tattoo-Technik, die kannte ich überhaupt nicht. Also wir haben dann einfach hier unten, haben wir gesagt, könnt ihr uns ein paar Tattoo-Nadeln besorgen? Bei einem der Stände, und die so, ja, ist eh gerade einer bei uns im Laden. Dann haben die uns schnell so zwei Packungen Tattoo-Nadeln. Und dann haben wir so eine Tasse mit Wasser hingestellt, weil who cares? Und hat es gemacht und hat er gesagt, nee, seid mal alle ganz leise, ihr werdet ja was Komisches hören. Und wir so, beim Handpoken. Und tatsächlich, das schmatzt. Also die haben, der Sammy Streckenbach hat damals das so gemacht, dass er die Haut so komisch angehoben hat. Wirklich, man hört das ganz deutlich. Das Hast du das auch schon mal gehört?
Ich habe meine Finger, an die meine linke Hand umlaufen, die sind auf die gleiche Art und Weise gemacht. Jeder von den Punkten hat geschmatzt. Hat gemacht, Christian Beditsch ist der Piercer gewesen beim Gerhard Wiesbeck im Studio, als er noch in Landshut gewesen ist. Und der war irgendwann mal als Guestspot bei uns im Studio und hat Scarifications gemacht und nebenbei halt auch ein großes Herz für Handpoking gehabt und hat mir dann irgendwann die Finger gemacht. Der meinte auch, sei mal ruhig. Dann hat er angefangen und bis zum letzten Punkt, das hat immer geschmerzt. Und das ist ganz lustig, weil die ja gerade mit der Nadel reingehen, dann die Nadel kippen und dann die Haut ein Stück hochziehen, damit kapillarisch die Haut in die Farbe in die Haut reinzieht.
Aber ist total, also easy. Ist wirklich, also
wenn es nicht der Finger ist.
Idiotischer Kommentar, ja klar, an Händen ist immer so. Aber wirklich, ich habe den Eindruck gehabt, das tut fast weniger, also es tut, die Handpoken tut jetzt eh nicht weh, aber das war fast noch sanfter und milder. Übrigens, wo Scarifications, den Gedanken fällt mir gerade noch ein, wo wir darüber geredet haben, dass das ja eventuell auch Druck und Zug erzeugt und dass das irgendwie unangenehm sein kann. Das finde ich jetzt auch interessant, wie im Laufe der Jahre jetzt immer mehr, dass wirklich Erkenntnisse zusammenfließen, wann die Narben stören, wann sie nicht stören, wie sie sich halt länger ziehen. Das hat sich hier gerade auf der BMX-Net auch im Laufe der Jahre schön rausgearbeitet, dass wenn man Zug hat, zum Beispiel auch durch weibliche Brüste oder durch Fettgewebe irgendwo am Bauch oder irgendwas.
Bewegungslinien.
Oder gestern haben wir von einer Frau gehört, die immer ihre Tasche quer getragen hat, was heutzutage eigentlich fast jeder Mensch macht und so weiter. Und das sollte man auch nicht vergessen. Das heißt, nur wenn einer sagt, meine Implants, meine Scars sind irgendwie komisch, dann heißt das noch lange nicht, dass das bei jemand anderem, der in einer anderen Gegend das macht, wo die Leute vielleicht ganz andere Gewohnheiten haben. Wir haben gestern auch zum Beispiel vorgestern gehört, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man in einer feuchten Gegend ist oder in einer trockenen. Weil wir einen hier haben, der in der Wüste Scarifications macht, weil er halt in der Wüste lebt und sein Studio hat. Und das ist so spannend, was sich hier gerade tut. Als ich gerade unten saß bei dem japanischen Kollegen, der die Geschichte seit den 1990ern gemacht hat, ist mir auch aufgefallen, wie wir hier sitzen, wir drei zum Beispiel, wir müssen auch aufpassen, dass wir das unbedingt in die nächste Generation tragen. Zum Beispiel euer Vorgänger Dirk, mit dem hatte ich eigentlich vorgehabt, als der Shannon sich umgebracht hat, haben wir eigentlich gedacht, wo wir dieses traurige Foto da in Berlin gemacht haben, dass wir das vielleicht auch wirklich mal machen sollten, aber in so einer geordneten Form, nicht wie so ein Podcast, sondern wirklich mal ganz geordnet durch die Jahre gehen. Und dann immer sammeln, was jeder darüber weiß. Weil die Amerikaner haben halt sonst so ein bisschen nicht die Amerikaner, die hier sind.
Ja.
Bei denen ist das nicht so. Aber sonst haben die immer so ein bisschen den Gedanken, ja, das war alles, das war Gauntlet und der Fakir und so ist das alles gewesen. Aber wir haben es ja vorhin schon von dem Babel-Piercing gehört. Das stimmt ja alles überhaupt nicht. Ich zum Beispiel kenne noch von den alten Leuten, die mit niemandem reden. Da gibt es keine Oral History, keine Fotos, keine Written History, da gibt es nichts von, die nur im BDSM-Bereich diese Gold-Piercings selber gebastelt haben aus Gold, weil die dachten, Gold wäre besonders gut für den Körper oder so. Die kenne ich noch. Und wenn man die fragt, willst du nicht was erzählen von damals? Oder sagen die, ne, warum? Interessiert mich überhaupt nicht. Das war ein reines BDSM-Ding. Das haben wir alle gemacht.
Ja.
Und das macht ja Paul King, ne, von der APP, der da viel Historie zusammensammelt, der mir auch öfter schon mal deutsche Texte dann geschickt hat, weil er gesagt hat, ey, also Google Translate sagt irgendwie, das bedeutet das und das. Kannst du das mal kurz bitte bestätigen, dass das wirklich der Fall ist? Und das ist halt die coole Richtung, in die es geht, dass wir die Sachen ganzheitlicher betrachten, dass man zu den Leuten sagt, hey, weißt du was, wenn du einen ziemlich kleinen, sehr flachen Nippel hast und eine große Brust, dann kann das sein einfach, dass durch die Bewegung das Piercing eher rauswächst. Und was ich eben auch sagen wollte, dass wir uns das hier alles angucken können, ist auch sehr, sehr einmalig. In Deutschland ist es nämlich erlaubt, dass man auf so einer Konferenz auch was zeigt. In anderen Ländern ist das nicht erlaubt. Also bei der UK-APP zum Beispiel in England oder mal abgesehen davon, dass man in England keine Intimpiercings mehr stechen darf, ne? Oder nur noch keine weiblichen mehr, keine Ahnung, irgendwie so.
Ja, die weiblichen Intimpiercings sind Verstümmelungen. Die männlichen Intimpiercings, da gibt es, glaube ich, auch noch Ausnahmen. Es ist nicht alles erlaubt. In Österreich darfst du nicht dicker als 2,0 Millimeter stechen. Ne?
Nee, es ist richtig krass. Also wir haben eine Freundin, die ist Sexarbeiterin und geht auch ständig auf Fetischpartys. Mhm. Und die dürfen auf der Fetischparty, wo die Sexarbeiterinnen sind, keine weiblichen Nippel mehr zeigen. Weil wenn die Polizei reinkommen würde, gäbe es richtig Ärger. Und da habe ich gesagt, das meinst du doch jetzt nicht ernst.
Also, das ist ja verrückt.
Also da habe ich gesagt, das ist doch, also sagen wir mal, wenn man da unter sich ist, das kann doch nicht so ein Problem
sein. Also wir mögen keine Zoos, aber um einen Vergleich hinzubringen, das heißt, jemand macht einen Zoo auf, aber lässt die Tiere aus den Käfigen und sagt so, hier hat Spaß dabei, aber Tiere dürfen wir nicht zeigen.
Genau.
Das ist ja, also.
Also England, Schweiz, Österreich, da merkt man das schon, wie das losgeht, in Teilen der USA manchmal auch. Das ist das, was so über den Podcast jetzt zwischendurch ja so ein bisschen geschwebt hat. Man muss wirklich super früh da reingrätschen mit Aufklärung und auch politisch mit den Leuten reden, weil sonst kommt halt wie bei dieser blöden Strahlenschutzsache, sonst kommt das, dass ein kompletter Berufszweig einfach von einem Tag auf den anderen ausgeknipst wird. Ne?
Zum Beispiel auf der APP, die weltgrößte Piercing-Konferenz, da geht es ja wirklich nur um Piercing, die in Las Vegas stattfindet, die dürfen nichts zeigen. Also sowas
keine wie hier praktischen
so ein Piercing-Workshop, ne? Pierce with me, ich lasse mir auf der Konferenz mein Ohrläppchen piercen. Oder man kann zugucken, wie ein PA gepierst wird. Ich weiß gar nicht, ob es bei Andrea in der Klasse gestern so war, aber ich habe da schon gesehen, wie Intim-Piercings gestochen werden.
Ich weiß überhaupt nicht, was ist dabei?
Und also das ist ja leer, ne? Und Lehren heißt ja nun mal auch praktisch zeigen und viel besser als an einem Bild zu erklären.
Ja, und ich meine, wo jetzt für uns, ne, das hört sich jetzt, also falls ihr jetzt nicht aus der Community kommt, sondern zufällig einschaltet hier, aber für uns ist das völlig egal, was für ein Körperteil das ist.
Ja.
Mir ist das vollkommen egal, ob das ein Zeh ist oder ein Haar ist oder ein Ohrläppchen oder ein Penis oder Teil des Gesäßes und auch welche Körperform das hat. Zum Beispiel gestern Abend nachts haben wir eine Suspension gesehen, die total eindrucksvoll war. Die war jetzt auch sehr künstlerisch noch zusätzlich, aber da war zum Beispiel eine sehr beleibte Person, die dann super cool suspended wurde. Und der andere war so ein ganz muskulöser mit so einem großen Brustkorb, was man beides normalerweise so in unserem Umfeld gar nicht so sieht, ne? Weil das so, das war so wie gemalt irgendwie. Ja. Und das spielt für uns alles doch überhaupt keine Rolle. Mir ist total egal. Also jetzt nicht so, das ist jetzt kein kultureller oder sozialer Kommentar, sondern auch ein praktischer Kommentar. Ist doch völlig egal, wie die Leute sind. Ich muss mich damit auskennen und auf die Person eingehen. Darum geht's. Wie die sind an sich, brauche ich nicht bewerten, sondern ich muss halt gucken. Also meine Lieblingsfingerbewegung dazu ist das halt. Also wie ist denn die Haut? Ne? Also einfach so mal drauf fassen, fertig.
Ja.
Um mehr geht's ja gar nicht.
Marc hat Daumen und Zeigefinger zueinander bewegt.
Wie weit auseinander?
Du bewegst die Finger. Wie wählst du das Studio aus, in das du gehst für deine Piercings? Du hast ja eben schon gesagt, du bist ein bisschen impulsiv, ne? Hat sich das über die Jahre geändert, weil du ja auch gesagt hast, als du bei Dirk in den Laden gekommen bist, warst du so, wow, ey, das hat
mich absolut geflasht.
Krass, wie sieht's denn hier aus?
Das war ja auch der Grund, warum ich unbedingt in dieses Studio wollte und mit Dirk schon ziemlich früh in Kontakt war, noch bevor ich dort angefangen habe, weil Dirk ja auch Vorreiterposition war, mit Stereo und Handschuhen zu piercen. Es gab keinen anderen in Berlin, der das gemacht hat, so einen Steri-Raum zu haben, dann nach seinem Umzug, der sogar zweigeteilt war, in einen Dirty und Clean-Bereich unterteilt.
Und Dirk war einer der ersten Deutschen, die in Amerika auf der APP gewesen sind.
Und er hat dokumentiert, wie gesagt, mit diesen Barcodes und mit so einer Art, wie bei uns würde das heißen, Chain of Custody, also wo man immer weiß, wo, wann, was war.
Genau.
Oder so.
Das hat er wirklich gut gemacht, einen guten Grundstein auf alle Fälle gelegt, der einfach Vorreiterposition
war. Ist zum Beispiel auch forgotten. Komplett vergessene History. Es gibt nichts von ihm. Wir sind die Einzigen, die das alles wissen. Wir erzählen es jetzt gerade.
Wenn wir Glück haben, macht er irgendwann wieder ein Piercing-Studio auf am Bodensee.
Ja, das wäre natürlich cool. Aber es ist auch Fotos. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also ich habe Fotos. Ich habe damals Fotos gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob es sonst welche gibt. Ne?
Dirk hat Fotos. Wir haben ja letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum ein bisschen größer gefeiert und ich hatte mit Dirk auch ein paar Mal telefoniert und hatte ihn eingeladen und er hatte auch drüber nachgedacht zu kommen. Leider hat er es nicht geschafft, mir die Bilder rauszusuchen. Wir wollten eigentlich so eine Bilderstrecke machen und so ein bisschen Ausstellung, was das eigentlich für eine krasse Geschichte hat. Ne?
Ja, nächstes Mal steuere ich vielleicht was bei. Er müsste auf jeden Fall noch ein paar alte Sachen geben. Und auch aus dem Studio, was davor war, also aus dem Flash-Tattoo. Also es ist so, ich wähle das wirklich so aus, ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich euer Albtraum. Also ich gehe dahin, wo ich gerade bin, aber jetzt interessiere ich mich natürlich für bestimmte Sachen. Wie bei euch sieht man natürlich qualitätsvoll, ja, ihr habt nicht nur Ahnung, sondern ihr habt auch eine breite Produktpalette und so weiter. Aber ich komme wirklich aus der Zeit, und das habe ich auch beibehalten, dass wenn es
kribbelt.
Nee, auch wenn alle besoffen sind und es super dreckig ist, dann ist es mir auch egal. Also das ist mir wirklich absolut egal. Also zum Beispiel in Medellin habe ich das dann einfach im Park Galeras gemacht. Das ist so ein Park, wo die ganzen jungen Leute rumgehangen sind. Und da hatte einer, die haben irgendwo sich die Farben aus den USA besorgt. Das war so ein bisschen wie hier, vielleicht in den 1970er Jahren in Deutschland. Und dann irgendwie die Nadeln zusammengelötet und irgendwie. Und ich habe gesagt, ist mir scheißegal. Ich hatte ein Tätowiermagazin zum Lesen dabei, weil ich früher Kolumnist für das Tätowiermagazin war. Ich habe von Herbert Hoffmann, dem alten Tätowierer, als er gestorben ist, die Kolumne dann übernommen bis zum letzten Tag des Tätowiermagazins. Und das hatte ich dabei und das war für den.
Wo du das gerade sagst, fällt mir auf, dass ich dich daher wahrscheinlich noch eher kenne.
Ja, das kann auch sein, ja. Ja, da habe ich auch viele Artikel für geschrieben, ja. Das ist übrigens, ich habe mein gesamtes Tätowiermagazin binden lassen und dann im Archiv der Jugendsubkulturen in Berlin gespendet. Da steht das jetzt. Also wenn ihr mal was recherchieren wollt, könnt ihr das da machen, weil das nicht digital gibt. Also nirgendwo. Und da hat der das dann gestochen und alle so Marquito, kleiner Mark, ne? Marquito, das ist vielleicht nicht die beste Idee, in einem Park, wo nur die Leute kiffen und saufen, sich das stechen zu lassen. Ich so, ja, aber es macht sonst keiner in Medellin. Let's do it. Oder weiß ich nicht, also wirklich, oder hier, das ist so eine Vampir-Lady, das war am Bahnhof in Bukarest, da ist eine Freundin von mir, mit der ich da war, ist einen Tag früher schon gefahren, aus irgendwelchen Gründen, weil sie halt noch was machen musste, und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kannst du dich jetzt so tätowieren lassen, und dann hat der gesagt, weiß ist total cool, hast du schon mal weiß im Tattoo gehabt? Ich so, naja, ich glaube nicht, dass ich weiß haben will, und der so, lass uns doch mal ausprobieren, und ich so, also gut, wenn er das sagt. Und es ist stehen geblieben, also man sieht es sogar noch, da könnte ich euch jetzt tausende, oder gestern, dass den Pfeil, gesagt, ne, wir haben einfach eine Tasse genommen aus dem Catering und haben die Nadel drin abgewaschen. Also so, und beim Piercen habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Angst, muss ich echt sagen. Ich habe mir auch oft selber was aufgedehnt, also gerade beim PA und bei der Nase, das habe ich dann selber aufgedehnt oft, ne, was findet ihr wahrscheinlich auch nicht so gut, und das kommt daher, weil die Piercerin, die ich in Köln hatte, die auch noch aus der ersten Generation stammt, die hauptsächlich für schwule BDSMler hat, die hauptsächlich was gemacht.
Weißt du den Namen?
Andrea hieß sie auch, aber die macht das jetzt schon lange nicht mehr.
Ach so.
Und das war so die einzige Anlaufstelle. Da konntest du aber auch Poppers kaufen und alles. Ne? Also das und Lederhosen und so. aber die haben das super gemacht. Die hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht mit ihrer Freundin zusammen. Und da war das halt auch so, die hat dann, wenn die gepierst hat, hat die immer so diese Technik gehabt, die kennt ihr vielleicht noch, jetzt tief einatmen.
Ja.
Und da ich leider in meinem Leben bei in sehr, sehr vielen Piercing-Studios war, habe ich so eine, wenn jemand zu mir sagt, tief einatmen, kriege ich sofort einen Schweißausbruch und eine Panikattacke, also nicht eine echte, aber so. Und deswegen dehne ich es mir lieber selber auf, weil dann kann man schön langsam das selber machen. Ja. Ich kann es nicht empfehlen, es ist tatsächlich nicht die beste Idee mit dem selber aufdehnen. Also gerade, wie gesagt, bei PA und Septum, geht lieber zu Naked Steel. Aber ich will nur sagen, weil ich halt so ein Schmerzpatient bin, habe ich es dann doch selber gemacht und so. Aber wenn mich jemand nach Empfehlungen fragt, da mache ich was völlig anderes. Da sage ich, okay, pass auf. Also erstens, du bist erwachsen, guckst dir bitte selber an. Und wenn du den Eindruck hast, das ist besonders bei Tattoos sehr, sehr weit verbreitet, auch leider immer noch, wenn das in der Mappe nicht so aussieht wie das, was derjenige da gerade macht in dem Studio, dann hat der wahrscheinlich gefälschte Bilder drin. Glaubt er jetzt vielleicht nicht, das gibt's aber immer noch sehr, sehr
oft. Ja, das denke ich auch.
Und bei Piercings ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und da sage ich dann einfach nur, guck mal, red doch einfach mit den Leuten, guck dir das an und dann hör auf deine Bauchgefühl und auf das, wie sich das anfühlt. Guck dir an, ob die Piercerinnen und Piercer sich Zeit nehmen und so. Der Rest, das passt dann schon. Mhm. Also sei einfach kein Idiot.
Ja.
Ne? Also dann ist das so. Und wenn du so wie ich ein Idiot sein willst, dann sei ein Idiot, aber dann heul halt hinterher nicht rum. So.
Ich finde auch gerade in beiden Branchen so ist es wahnsinnig wichtig, sich natürlich zu informieren und zu gucken, wo will ich eigentlich hingehen. Aber ich finde, letztlich sollte entscheiden, ob das zwischenmenschlich auch passt, ob du dich gut aufgehoben fühlst, ob du dich verstanden fühlst oder ob du nicht lieber sagst so, boah, ich glaube, das passt nicht so, dann geh doch wieder so. Also
das mit dem nicht passt nicht, stimmt sogar doppelt, weil es ist zum Beispiel auch, du kannst auch sicher ein gutes Studio daran erkennen, dass sie dir sagen, nee, das geht aber jetzt gar nicht, was du da gerade möchtest.
Ja.
Ne? Also dass sie nicht sagen, ja, okay, ist mir egal, sondern das geht nicht. Und das wäre auch noch ein Qualitätsmerkmal.
Auf jeden Fall.
Und wenn sie es dann auch noch erklären, ne?
Genau.
Marc, du hast ein Buch geschrieben, warum Tätowierte mehr Sex haben. Wie ist es mit Gepiersten?
Nee, das gilt auch für Gepierste. Das ist zwar nicht untersucht. Also das sind ja in dem Buch sind echte Studien drin. Ich habe 25 Jahre lang jeden Samstag, no shit, egal wie heiß oder kalt oder welcher Feiertag war, 25 Jahre lang jeden Samstag ohne Pause. Drei Pausen gab es mal. Einmal war ich auf einer Tattoo-Convention, da haben wir wohl dann ein bisschen zu viel gefeiert. Da ist es einmal ausgefallen in 25 Jahren. Einmal war ich in Vietnam, da musste man noch mit Festnetzleitung an der Rezeption anrufen. Da gab es noch nichts mit Internet und so. Da haben die aus Berlin, konnten natürlich kein Vietnamesisch, aber die Vietnamesen konnten leider auch kein Englisch. Und da ist es ausgefallen. Also ich habe es wirklich immer gemacht. Und da beruht das Buch drauf. Echte wissenschaftliche Studien.
Ich habe es gelesen.
Ja, ja. Und diese Studien, da gibt's für Piercings nichts. Und das Interessante daran ist, also die haben tatsächlich mehr Sex, aber das heißt nicht, dass er besser ist, der Sex. Das ist schon mal sehr interessant. Mhm. Und jetzt, warum haben sie mehr Sex? Das hängt damit zusammen, dass Menschen, die sich piercen und tätowieren lassen, eben sagen, okay, meine Entscheidung ist eine Entscheidung, mit der ich eine Zeit lang, zum Beispiel beim Piercing, was ich rausnehmen kann, oder ein Tattoo, was jetzt eigentlich für immer sein könnte, damit muss ich leben. Und deswegen haben die mehr, aber nicht unbedingt besseren Sex, weil sie sagen, okay, guck mal, ich möchte jetzt Sex haben oder wir könnten jetzt Sex haben oder warum jetzt nicht, ist doch eine angenehme Sache oder so. Und dann das hängt mit so bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Wenn ihr mal googeln wollt, die bekanntesten sind die Big Five, also die großen fünf Persönlichkeitsmerkmale. Das ist zum Beispiel, wie sehr ist man nach außen eher gewendet oder nach innen gewendet, und den Rest könnt ihr euch jetzt schon vorstellen. Und Menschen, die jetzt sehr stark nach innen gewendet sind, haben jetzt wahrscheinlich vielleicht weniger Sex, ne? Weil sie weniger Leute ansprechen, weniger Leute kennenlernen und auch weniger ausprobieren. Mhm. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, weiß ich nicht, willst du, weiß ich, im sexuellen Bereich, meine Ahnung, zum Beispiel als ich in New York war, war das zum Beispiel im Bereich von Body Modification üblich, von Fakir so angeregt, da spielte man immer spirituelle Musik und man wurde mit einer Feder gestreichelt währenddessen und es wurde Rauch verbrannt und so, ne, und dann konnte man hinterher das auch essen, also wenn Haut rausgenommen wurde, hat man die auch gegessen und so weiter, damit die im Körper bleibt und so und nicht weggeworfen wird. Und wenn das jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt heute aus eurem Umfeld kommen würde von der Body Modification und sagen würde, würdest du gerne hinterher die Haut essen und sollen wir dich mit einer Feder streicheln im Naked Steel, dann würden die meisten eurer Kunden wahrscheinlich sagen so, hä? Aber die Leute, die mal was Neues ausprobieren wollen, die würden sagen, ja klar, warum nicht?
Was ich noch gefunden hatte tatsächlich auf deinem Online-Auftritt, was hattest du mit Yasemins Piercing-Kerzen zu tun?
Die Yasemin ist eine Piercerin, die eine sehr schwere fortschreitende Erkrankung hat, die dazu führt, dass sie überall im Körper Wucherungen bekommt, die aber nicht behandelbar sind. Also die Krankheit ist so selten, dass es uninteressant ist für die alle Industrien und so weiter sich darum zu kümmern, aber es ist auch inoperabel, weil sich keiner mehr traut, sie zu operieren, weil einer der Geschwulste sitzt nah im Halsbereich, wo ganz viele Sachen sind, Nerven, Blutgefäße, alles Mögliche. Und sie hat es wirklich versucht, versucht, also das muss man ja wirklich lassen, sie hat immer wirklich mit vollem, also ich glaube, die ist der positivste Mensch, den ich kenne, obwohl die eine unheilbare Erkrankung hat, die bei ihr wahrscheinlich eher dazu führt, dass sie auch noch erstickt am Ende. Also das ist noch wirklich besonders zum Kotzen. Auch zwischendurch ständig im Krankenhaus ist mit super schwerer Krankheit. Und sie hat dann, da hat es angefangen, dass sie nicht mehr piercen konnte, weil die Finger sich verdickt haben. Da mussten Finger abgenommen werden und so weiter. Und dann hat sie überlegt, okay, sie möchte aber noch irgendwas mit Piercing machen und gleichzeitig auch noch irgendwas Schönes. Das ist das 4711 Tüchlein. Ihr könnt es nicht riechen, aber es riecht extrem gut nach Bergamotte und anderen Zitrusnoten. Und sie hat dann gesagt, ich mache so Kerzen und die haben dann ganz viele verschiedene Düfte, die sich auch lustig anhören. Und dann kommt ein Piercing-Gegenstand raus, den man sich dann halt piercen lassen kann. Am Anfang hat sie noch selber gepierst mit wenigen Fingern. Das fand ich total eindrucksvoll. Und als das dann nicht mehr ging, konnte man sich sozusagen von ihr das rausschmelzen aus der Kerze. Die brennt dann runter und dann hast du den Piercing-Gegenstand. Sehr ungewöhnliche Idee, hat aber... Also das fand das total crazy. Also wenn die zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, was hältst du davon, so als Geschäftsmodell oder als Hobby oder als irgendwas, hätte ich gesagt so, ja, weiß ich nicht, ob das ankommt oder so, aber das ist mega angekommen. Also auf Tattoo-Conventions zumindest finden die Leute das total geil und lieben die Kerzen.
Und ich glaube auch innerhalb der Szene, ne, weil die Yasemin ja schon ganz gut auch verankert ist, dass viele dann so, die haben ja den Prozess auch mitbekommen, ne? Also ich kenne sie auch noch mit allen Fingern und wo sie dann wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, mit wenigen Fingern dann auch immer noch gepierst hat, aber dann auch schon gesagt hat, lange geht es jetzt nicht mehr, ne, dass ich das wirklich noch mache. Und ich glaube, deswegen war es auch innerhalb der Szene so dieses Ding gewesen, ich kaufe der Kerzen ab für zu Hause. Und ich glaube, manche Leute haben die dann ja auch ins Studio genommen, ja, ne? Genau. Und haben die dann...
Das ist übrigens auch gut, dass du das sagst. Es gibt, wenn das jetzt irgendwer von außerhalb machen würde, also Temu verkauft Kerzen, wo ein Piercing drin ist, was dir deine Piercerin deines Vertrauens stechen lassen kann, dann würde jeder sagen so, ne, hä? Aber möchtest das ist halt Bad Karma, ne? Aber so in dem Fall ist es halt Good Karma, ne? Da macht man das gerne.
Ja. War da wirklich die Idee gewesen, dass man das Schmuckstück noch zum Piercen nutzt?
Oh ja, weiß ich nicht, könntest du ja machen.
Kommt drauf an, wer die Kerze abbrennt lässt. Also ich kenne da jemanden, dem wäre es recht gewesen.
Ne? Ja, das ist echt geil. Das ist ja. Ich glaube, es geht ja auch um die Idee, wie du schon jetzt angedeutet hast. Aber ich persönlich bin da auch wirklich nicht so. Also ich habe zum Beispiel mal, ich weiß das noch, das ist ganz, ganz lange her, wirklich so, also über 20 Jahre, da ist mir mein Septum, das hatte ich aufgedehnt, glaube ich, auf 6 mm oder irgendwas, was damals heute würde man das...
Exorbitant groß.
6 oder 8er, ne? Also wo du sagen würdest, Marc, muss das jetzt sein? Und das kriegst du mit der Zange doch auch gar nicht mehr richtig auf. Was soll das denn? Ne? Also wenn du zumindest so eine Kugel drin hast. Und selbst das Gewinde ist auch scheiße, weil dann, wenn du das aufschraubst, hast du wieder dauernd Siffe drin, dann musst du es dauernd sauber machen. Es ist ja nicht so perfekt wie heute. Und dann ist mir das rausgefallen in Bogota, glaube ich. Und dann habe ich einfach einen Ast von der Straße genommen und bin den Rest der Zeit, habe ich den links und rechts abgeknipst und dann hatte ich den Rest der Zeit als Keeper Rinderraub abgemacht. Überhaupt kein Problem. Also deswegen, ob das aus der Kerze kommt oder von der Straße in Bogota.
Dem Marc ist das einfach egal.
Aber was mir zu der Kerzengeschichte gerade eingefallen ist, dass wir innerhalb der Szene schon häufiger ja auch wirklich so Crowdfunding-Aktionen hatten, wo man versucht hat, Leute aus der Szene zu unterstützen mit der Industrie, die in unserer Szene ist. Ich erinnere mich an Shannon Larratt's Suizid, wo auch Gorilla Glass die Suspension-Haken aus Glas produziert hat, um die Tochter zu unterstützen, die heute ja auch oder dieses Mal bei der BMX ja auch gesprochen hat.
Nefarious, genau.
Schöner Name, aber ich kriege ihn nicht in meinem Kopf.
Neff, ja. Nee, genau. Sowas gibt's immer wieder. Ich finde auch... im Tattoo-Bereich ist es ja so, dass da sehr viel, was schon an der Grenze zur organisierten Kriminalität war, früher geherrscht hat. Ne? Also was also den Verkauf von bestimmten Nadeln, das kennt jetzt heute keiner mehr, aber das war früher so. Also Materialien oder das Wissen wurde nur gegen sehr hohe, sehr, sehr, sehr hohe Geldzahlungen weitergegeben. Da wurde ja überhaupt nur verraten, wo überhaupt der Supplier ist und so. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich kenne aber noch Tätowierer, die auch leben und noch tätowieren, die noch aus der Zeit kommen. Also das war echt. Und du wurdest auch für würdig oder nicht würdig beachtet, dass man dir das überhaupt sagt, egal wie viel Geld du zahlst und so. Und im Piercing-Bereich, finde ich, ist das schon, es war zwar kompliziert und es wabert auch immer so hin und her und so.
Das war jetzt am Anfang das Randprodukt neben Tätowieren. Also die Branche hat sich ja so selbstständig eigentlich erst entwickelt.
Genau, und dann auch wieder mal wieder angeflanscht und dann wieder losgelöst. Ne? Zum Beispiel Wildcat, die auch hier sind, die ein sehr wichtiger Piercing-Supplier sind, sie wollten mal zu EMP gehen, die so lustige T-Shirts mit Rock'n'Roll-Sprüchen und Wacken versorgen und so.
Fleischfressende Pflanzen und Bongs verkaufen. kaufen die ja, glaube ich, auch.
Und haben sich dann wieder gelöst. Also das ist immer ganz interessant. Und am Ende des Tages ist das eine der ganz wenigen Subkulturen oder wie auch immer man das nennen will, die eben jetzt nicht aufgefressen werden. Also im musikalischen Bereich kommt jetzt Live Nation, frisst alles auf. Also die kaufen jetzt die Veranstaltungsstätten, die kaufen die Ticketshops, die kaufen die Künstler. Das gehört jetzt alles bald Live Nation. Und deswegen kosten die Tickets dann künftig auch $250 und Euro und so weiter. Und Piercing steht so dazwischen. Das ist zwar schon auch eine Art von Industrie, aber hat sich jetzt nicht so aufkaufen lassen, weil die, heute würde man sagen, die Akteure, also ihr oder Akteurinnen, die sind halt zu sperrig. Oder ne, also ihr dann so, nee, weiß ich nicht. Nee. Oder gestern hat zum Beispiel jemand erzählt, der kauft, weil er die Piercings nicht woanders kriegt, bei so einem Discount-Piercing-Laden, weil das, was er speziell braucht zum Piercen, gibt es nur in den Größen bei so einem Discount-Laden. Und dann müssen die Kunden, müssen das selber dort kaufen und lassen das dann an den Piercing-Laden schicken, weil die noch nicht mal Großhandel machen und so. Und ich meine, was ist das für eine Story? Also ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Ja, genau. Spult mal zurück und hört euch den Satz nochmal an. Also, wie
das
bitte?
Ist ja verrückt.
Ja, also, und das macht es natürlich unmöglich, jetzt die Branche, sagen wir mal, durch Geld und Macht und ich scheiße dich zu mit Geld, ne? Das funktioniert dann halt nicht, ne? Weil ihr sagt so, ja, das hat schon, als ich 5 war, jemand versucht, mir zu sagen, wie die Welt funktioniert. Und schon mit 5 habe ich fuck you gesagt oder mich zurückgezogen oder auf jeden Fall nicht mitgemacht.
Ja.
Der EMP hatte Wildcat ja tatsächlich mal aufgekauft gehabt, ne? Und das ging dann.
Ja, das war halt einwilligend und dann aber auch wieder sehr schnell hat sich das sehr schnell.
Ja, und ich glaube, Martin hatte dann, ich hatte letztes Jahr gab's hier diese Blind Date, wo man mit einer Person, du hast auch ein Blind Date gegeben, ne? Du warst Blind Date.
Hier auf diesem Flur, wo wir gerade sitzen, ja.
Genau. Und bei meinem Blind Date ist das Date ist nicht gekommen, weil unser Speaker, den man ja nicht erfahren hatte, weil es ja ein Blind Date war, der ist schon abgereist gewesen. Und dann saßen wir dann da so zu dritt. Das war halt auch am Sonntag, hat ja auch, also die Leute haben ja von Tag zu Tag weniger Energie und die Augen werden immer dunkler. Und dann ist der Stefan von der BMX eingesprungen. Und der hatte erzählt, wie das damals gewesen ist, auch mit diesem Wildcat-Forum, wo auch ja so ein starker Austausch gewesen ist. Und ich glaube, das hing damit zusammen, dass Wildcat dann nämlich von EMP aufgekauft wurde. Und EMP hat gesagt, ist mir scheißegal, ob die ein Forum haben. Ne? Und dann hat sich, glaube ich, irgendwie das Layout verändert und es gab keine Pflege mehr. Und dann ist diese komplette Community zusammengebrochen. Und das war so schade gewesen. Das waren so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich da hätte schon angemeldet sein dürfen. Ich war so 13 oder so. Und da haben wir uns halt voll ausgetauscht. Man hat sein Piercing gepostet, man hat sein Problem gepostet. Da waren auch PiercerInnen dabei, also auch Deep Metal Andrea war da mega aktiv gewesen. Und das ist dann einfach, und sie haben es nicht wiederbelebt bekommen. Also sie haben es dann versucht, das wiederzubeleben. Nee,
die Zeit ist, deswegen haben wir auch gestern hinterher drüber geredet, ob die Nefarious, ob die das schafft, dieses Body Modification oder sogar Extreme Body Modification wiederzubeleben. Und wir haben dann so gedacht, so wie wir älteren weißen Männer so, also jetzt ohne da jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben, also natürlich nicht, ne, einfach nur unter uns haben wir überlegt, vielleicht ist das, was das damals bedeutet hat, als das so auch noch Modern Primitives und Extreme Body Modification und Modcon und dann eben dann wirklich die schon genannten Gauntlet und der Fakir, ne, die Älteren ja auch noch irgendwie Berührung mit hatten. Also ich habe zum Beispiel mit dem noch geschrieben, mit dem Fakir, als ich in New York gelebt habe, haben wir noch Briefe geschrieben oder mit seiner Frau und oder Mitarbeiterin, ich weiß gar nicht, wer das war. Und dann haben wir so Heftchen ausgetauscht und dies und das. Also das war, und das brauchst du ja heute alles nicht mehr. Das ist ja vollkommen unnötig. Und deswegen könnte es auch sein, dass diese Foren, wenn die einmal sterben, also wie jetzt BMI sehen, wo wir ja gestern erschütternderweise gehört haben, dass der gesamte Content gelöscht wurde jetzt kürzlich, weil die Passworte verloren hatten. Und dann hat irgendwann
eine wegen dem Hurricane.
Ja, wegen dem Hurricane. Nee, aber auch weil die Passworte, ja beides. Also die hatten keine Passworte, konnten sich runterladen. Genau, und es ist zerstört. Und deswegen, wenn du das komplett neu aufbaust, ist halt die Frage, ob nochmal sowas passiert, wie du das gerade schilderst. Gibt es überhaupt noch genug Leute? Weil ich meine, man kann ja auch zu euch einfach gehen. Ich kann jetzt zu euch gehen.
Ja, es gibt ja mittlerweile so viele Plattformen, wo du in Kontakt mit Leuten kommst, so, dass es nicht mehr über dieses eine Forum stattfinden muss.
Nee, und vor allem, ihr wüsstet, glaube ich, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ihr wüsstet auf also ich denke, ehrlich gesagt, ihr wüsstet auf jede Frage, wüsstet ihr eine sinnvolle Antwort oder wüsstet, an wen man sich wenden kann oder könnt es selber auch praktisch lösen. Und das war ja früher nicht so. Ne? Und also heutzutage ist es ja so, dass zum Beispiel auch, wenn wir jetzt, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber mit den Microdermals und so, aber selbst jemand, der darauf spezialisiert ist, den kannst du ansprechen, wenn er oft genug auf Konferenzen war, genug vernetzt ist, dann sagt er, ach so, nee, da musst du mit dem reden oder so. Das dauert eine Minute.
Ja.
Insofern könnte das sein, dass dass jetzt wirklich das alles kollabiert ist und auch nicht wiederkommt. Also diese Foren meine ich jetzt. Ne? Mhm.
Könnte passieren. Ja, dadurch, dass Informationen zugänglicher sind. Ne? Also ich meine, man kann sich einen Piercing-Podcast anhören. In Deutschland aktuell nur einen, also jedenfalls nur einen auf Deutsch.
Das ist aber eh der Beste.
Ja, wenn es der Einzige ist, dann kann es der Beste und der Schlechteste und alles dazwischen sein. Aber damals waren die Informationen ja nicht so, sie waren ja nicht zugänglich. Du hast gesagt, ihr habt euch Briefe geschrieben.
Ne? Ja, und was noch dazu kam, war, dass die, zum Beispiel, was der Fakir gemacht hat, also für die, die jetzt jünger sind und das nicht interessant finden, der hat eigentlich immer dieses bisschen Spirituelle und so gemacht und hat dann sich zum Beispiel Haken hinter den Brustwarzen, wenn man so will, durchgezogen, aber hat die Öffnung offen gehalten. Und ich kenne persönlich, außer dem Fakir, kenne ich eigentlich nur noch eine Person, die das wirklich auch durchzieht, weil das ist natürlich eine Wahnsinnspflege. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Ich meine, wir reden von Pflöcken, für die, die jetzt mit Extreme Body Modification nichts zu tun haben. Jetzt fängt es wieder an mit dem Messen. Die sind so dick, also wie...
Marc hält vier Finger.
Ja, so, also wenn ihr quasi wie beim Fisten, aber jetzt vielleicht ohne die Knöchel. Ne? Also so, falls... Ist das eine sinnvolle Angabe?
Jetzt wissen alle Bescheid.
Wir bauen den Punkt gleich nochmal aus, was du meinst.
Ja. Genau. Und also sagen wir mal, vielleicht, das kann schon echt 2 bis 3 Finger breit mit den Knöcheln sein.
Ja, ich würde auch sagen, die Pflöcke sind schon so 3-4 Zentimeter
dick. Und das zu pflegen, ich meine, denkt mal, also falls ihr irgendein Septum-Piercing oder so habt, was das schon für ein Theater ist. Ne?
Ja, ja. Und hinter einem Muskelgewebe, ne, das muss man ja auch sagen, das ist kein Areal, wo man sagt, da pierce ich dich und das heilt ab.
Nee, also das ist ein dauerhaftes Projekt und vor allen Dingen, man muss es auch im Alltag den Flock drin haben, weil ich meine, jetzt im Piercing-Bereich kennt das jeder, aber man wird ständig, stößt man irgendwo gegen oder bleibt irgendwo hängen, besonders wenn ihr zwei Flöcke durch die Brust steckt.
Ja,
Mann.
Ja, und vor allen Dingen, das war ja auch, also das ist ja fernab von dem, was jedes Nippelpiercing könnte. Das war ja auch über nicht nur die Dicke, sondern ja auch die Länge exorbitant groß. Das ging ja wirklich von 2 Finger breit über dem Nippel bis 2 Finger breit unterm Nippel. Und der Hintergedanke war ja, um dort Haken dann durchzuziehen, sich daran hochzuziehen, aber nicht jedes Mal die Haken einstechen lassen zu müssen. Und ich habe mich von Anfang an gefragt, wäre es nicht einfacher, jedes Mal die Haken durchzustechen?
Das und das Zweite ist auch eigentlich der ursprüngliche Sundance, auf den der sich so halb erfunden, halb wirklich, so wie Doug Malloy, der hat ja auch alles erfunden eigentlich, aber wo das alles herkommt, also sicher erfunden ist nicht meine Meinung, sondern das hat sein Kompagnon auch selber gesagt. Eigentlich ist der Sinn ja, so lange am Baum zu hängen, in der Sonne, Sundance, bis das durchreißt. Mhm. Ja, also das ist halt doppelt eine verrückte Geschichte zu sagen, ja, ich lasse das permanent da drin, obwohl es ja eigentlich durchreißen soll. Mhm. Insofern stecken da super viele interessante Ideen drin, aber der hat das ja alles alleine gemacht. Der hat ja auch seine ganzen Korsettierungen alleine gemacht.
Und so. Wir reden halt auch über eine Zeit, ne, die... Lass mich kurz überlegen, aber die ersten Anfänge von Fakir sind 47 gewesen, habe ich gelesen, glaube ich.
Ja, als er klein war, die Korsettierungen und so weiter, wo er sich auch fotografiert hat. Ja, das ist absolut richtig. Also später gibt es ja Fotos, die Charles Gatewood gemacht hat, der sehr viel auch in der New Yorker Szene fotografiert hat. Auch heute Sachen, die wir heute so kennen, so mit den langen Nadeln, sich vorne in der Stirn so 4-5 Nadeln reinstecken. Das war damals, ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich echt gedacht, ach du Scheiße, wie krass ist das denn, weil das Blut so übers Gesicht läuft. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich im Vergleich zu, was weiß ich, vielen anderen Botmods ist das jetzt gar nicht so ein großes Ding, aber irgendeiner muss es machen. Und dann hat Charles Gatewood das fotografiert, natürlich. Aber vorher hat er sich auch immer selber fotografiert. Und da er ja das Rituelle so betont hat, stelle ich mir das auch, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kindisch an, aber ich meine, wenn ich mich selber einerseits in so einer ganz einsamen, fetischistischen Umgebung bewege, wo ich auch überhaupt nicht weiß, ob das geht oder ob das nicht geht, und andererseits auch noch ein Foto mache, obwohl ich das aber sehr gerne auch rituell durchführen würde, und mich dann fragen muss, welche Blende nehme ich da jetzt und so.
Genau, ne? Das war Technik von damals.
Ja, das war ja total viel Arbeit und jedes Foto war super teuer. Ne? Ich meine, da konnte man 24 Fotos oder 36, wenn man Glück hatte, machen. Und manchmal hat er dann auch einen Fernauslöser, meine ich, gesehen zu haben in den Fotos, manchmal aber auch nicht. Das ist
also jeder, der schon mal versucht hat, eine Bewegung von sich selber in der Landschaft aufzunehmen, vorlaufen, Kamera aufstellen, zurücklaufen, den Weg nochmal laufen, die Kamera wieder mitnehmen. Und das in dem Aspekt, dass du ja wirklich zeremoniell irgendwas versuchst darzustellen und das ja auch wirklich auf eine Art und Weise gemacht hat, die Menschen ja mitgenommen haben.
Das hat die Zeit überdauert. Das funktioniert
heute. Das ist, genau.
Also ich habe eins von den Fotos heute wieder gesehen. Das hat der japanische Kollege, der sich sehr, sehr, sehr gut auch aus den 90ern kommt, so wie ich, und da reingetaucht ist. Der hat das gezeigt und hat man richtig gemerkt, so wie die Jüngeren dann so, ich weiß nicht, ich kann das schlecht beschreiben, das ist so, wenn die Leute so ganz kurz anders atmen, also nicht so ein Stöhnen oder ein Jubeln oder ein ganz leise sein, sondern einfach nur so ganz kurzer Moment so, what? What? Warum ist das schwarz-weiß?
Ja, genau. Ja, ja, deswegen ist es halt auch eigentlich so wichtig, diese ganze Geschichte auch festzuhalten, und deswegen ist diese Arbeit, die der Manfred Kors macht, da in seinem, ich glaube, Deutsches Tattoo-Institut.
Deutsches Institut für Tattoo-Geschichte, ich bin Ehrenmitglied.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ist ihm auch ganz wichtig,
EV. Und was er da mit seiner Frau zusammen macht, was da super wichtig ist, oder was Paul King auch macht.
Und der japanische Kollege auch. Der ist immer rumgereist und hat deswegen auch aus anderen Ländern noch Infos. Mhm.
Den ja. habe ich auch echt schon oft hier gesehen.
Mhm. Ja, der macht das so journalistisch. Der geht so journalistisch rein, so Embedded Journalism, also lässt sich auch selber alles machen, hat auch von allen wirklich, jetzt hören wir mal auf, Namen zu sagen, aber von ganz vielen berühmten Leuten hat er dann auch Sachen. Vorhin hat er zum Beispiel was Schönes gezeigt, wo man mit einer Induktionsschleife das Implant leuchten lassen kann. Mhm. Und wirklich, die Leute haben es nicht, es war total lustig, das zu sehen. Die Jüngeren standen also da so, wo kommt denn der Strom her? dann hab ich gesagt, weil die das nicht schauen, gesagt, das ist eine Induktionsschleife, die Batterie ist hier, die seht ihr doch, die hat er doch in der Hand. Und die so, ja, wie kommt der Strom da rein? Weil natürlich, klar, die meisten, die aus dem Bereich kommen, haben natürlich mit Induktionsstrom nichts zu tun. Ne?
Ja.
Also der Strom kannst du natürlich auch außen haben.
Da bist du wieder beim Biohacking, ne?
Ja, das ist auch Biohacking.
Ja. Du hast vorhin gesagt, als Fark hier ganz klein war mit den Korsettgeschichten, wie klein warst du bei deiner ersten Körperveränderung und was war das?
Es war ein Tattoo mit 18 oder so in so einem Laden, da hingen so japanische verblichene Bilder bei Tattoo Dieter. Das war, glaube ich, auch einer der ersten, der ein legales Tattoo-Studio hatte. Der wiederum hatte sich mit seiner Frau, glaube ich, die ersten Tattoos noch in Amsterdam bei Tattoo Peter geholt, wo ich auch mein Hals-Tattoo stammt von Tattoo Peter in Amsterdam. Das ist so ein richtig, heute ist das so, da kiffen alle und saufen oder so, aber das war damals die übelste Bahnhofsgegend wirklich. Also nicht als ich es gemacht habe, aber als die beiden das da gemacht haben. Und das war, wenn du so willst, eine Bordmord, kann man jetzt drüber streiten. Und dann, das war so eine Exe aus dem Bio-Bestimmungsbuch. Und dann in New York bei Cappuccino ein Tattoo, das glaube ich war wirklich das erste legale Studio in New York, habe ich dann, das war so eine Domina, die nebenbei tätowiert hat. Und dann habe ich gesagt, mach mal irgendwas drum, und das war in den 90ern, ratet mal, was es war, natürlich ein Tribal. Also seitdem läuft, es hat keinen Sinn, läuft eine Echse durch ein Tribe. und so weiter. Also das würde ich jetzt nicht als Body Modification sehen, aber so fing das an, weil die natürlich alle, als sie mich gesehen haben, haben die immer gesagt, also ich war halt so, ich hatte so ein Wettgel-Scheitel und ein kariertes Hemd und so. Und dann haben die gesagt, pass auf, lass mal $50 hier und dann kommst du in der Woche nochmal wieder und dann schauen wir mal. In New York schon nicht mehr, aber in Deutschland war das schon so, dass die wirklich so gedacht haben, so nee, wir wissen zwar nicht, wo er das jetzt gelesen hat, ne, aber nein.
Der Freak kriegt nichts.
Ja, also der kommt, ja, irgendwie so. Und doch, die waren schon eigentlich nett, aber so, man merkt, sie wussten jetzt nicht so genau, was da los ist. In New York war das schon kein Problem mehr. Da, wie ich schon geschildert habe, da konntest du machen, was du wolltest. Also klein, da war ich jetzt nicht so klein. Bei mir ist es auch nicht so fetisch getrieben. Damit müssen wir jetzt aufhören, weil meine Frau jetzt schon wirklich sagt, wir müssen jetzt sofort aufhören.
Okay, also, ich wollte gerade den Schlusssatz machen,
aber wir können ja sagen, warum. Wir gehen jetzt zum Gesprächskreis. Ist Body Suspension ein Kink oder nicht? Das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge.
Das ist auch super philosophisch. Also ich habe auch so viele philosophische Fragen noch mitgenommen, die man irgendwann noch mal machen könnte, wenn wir uns sehen. Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Zwischen all den Sachen, die du hier zu tun hast und sehen möchtest.
Es ist mir eine Freude, und wir sind ja wirklich, also jetzt ganz ernst, wir sind ja wirklich tief freundschaftlich und so im Interesse an der Sache verbunden. Also das ist ja wirklich eine Ehre. Ist das vielen lieben Dank.